Dankeschön. Ja, Herr Kollege, haben Sie herzlichen Dank für diese freundliche Einführung, vor allen Dingen für die ganz überraschende Nennung von Gertrud von Lefort, die mir jetzt Anlass gibt, auf ein Werk hinzuweisen, das in diesen Tagen herauskommt. Gertrud von Lefort erzählt mit einem Nachwort von Eugen Bieser als Inseltaschenbuch, und ich weise umso lieber darauf hin, als ich auf diese Erzählungen Gertrud von Lefort in meinem Referat gelegentlich zu sprechen kommen werde. Aber vor allen Dingen möchte ich mich bei Herrn Kollegen Resch bedanken für diese ehrenvolle Einladung zu diesem nun wirklich großartig verlaufenden Kongress, der ja so viele von Ihnen hierher geführt und bereichert hat, auch mich. Und das gilt nicht zuletzt meinem Vorredner, der mich außerordentlich instruktiv belehrt hat durch dieses großartige Referat, das ich gerade eben habe hören dürfen. Gibt es ein christliches Bild von Welt und Mensch? Das ist das Thema, das uns abschließend bei diesem Kongress beschäftigt, meine Damen und Herren. Und ich möchte Ihnen zunächst zeigen, dass diese Frage, die fast beiläufig zu klingen scheint, in Wirklichkeit hochaktuell ist. Und das aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen. Der erste Grund knüpft unmittelbar an den Denker, mit dem mein Vorredner, der von mir so hoch verehrte Metaphysiker und Philosoph Corret, geschlossen hat, mit Heidegger. Heidegger hat in seinen Holzwegen, einem Werk von 1950, einmal sich mit der Frage nach der Zeit des Weltbildes auseinandergesetzt, und er verblieb kritisch negativ. Die Zeit des Weltbildes ist vorbei. Und zwar deswegen, und ich kann nicht so tief eindringen, wie das Herrn Corret vorhin gelungen ist, weil das Weltbild eine Funktion des vorstellenden Denkens ist. Wohin das vorstellende Denken in letzter Konsequenz führt, das wurde durch den Begriff des Gestells als das Wesen der Technik von Herrn Corret herausgestellt. Und darin lag natürlich ganz massive Kritik am vorstellenden Denken. Es ist das Denken, das einen Anfang mit Platon und Aristoteles genommen hat, das Denken, dass sich ein Bild von der Welt macht, dass die Welt dann in Begriffe zu fassen sucht, um sich mit Hilfe solcher Begriffe der Welt zu bemächtigen. Es ist also eine Kategorie des Herrschaftswissens, dessen schreckliche Konsequenzen wir ja heute bei diesen schrecklich exzessiven Folgen der technischen Entwicklung am eigenen Leib erleben. Aber verloren, so meinte Heidegger, sei dabei die Weisheit, die sich vor allen Dingen in der Sprache bekundet. Und die Sprache spreche ja davon, dass man von etwas im Bilde sein könne. Und auf diese Weisheit komme es an, denn diese Weisheit sieht einen Zusammenhang zwischen dem, wovon man sich ein Bild macht, und dem, der sich dieses Bild macht. Es ist der Zusammenhang von Subjekt und Objekt, jene kartesianische Trennung von res extensa und res cogitans, auf die gleichfalls mein Vorredner so nachdrücklich hingewiesen hat, wird durch diese Weisheit der Sprache aufgehoben. Und darin berührt sich Heidegger hochmodern mit modernsten Einsichten, die gleichzeitig etwa im Raum der Physik und auch im Raum der Theologie gemacht worden sind. Nur zwei kleine Hinweise darauf. Das eine bezieht sich auf die sogenannte Unbestimmtheitsrelation von Werner Heisenberg, der gezeigt hat, dass immer dann, wenn die Physik eindringt in die subatomare Teilchenwelt, dieser klassische Gegensatz von Subjekt und Objekt gegenstandslos wird, weil das Subjekt in den beobachteten Sachverhalt mitgestaltend eindringt. Und etwas ganz Ähnliches hat der Ihnen sicher bekannte große Theologe Rudolf Bultmann in der Einleitung seines Jesusbuchs von 1926 gesagt. Er sagt, Jesus als Gestalt der Geschichte stellt uns vor die Frage, wie kommen wir eigentlich an die Geschichte heran? Und seine Antwort heißt ganz gewiss nicht dadurch, dass wir die Geschichte uns als einen Gegenstand vor die Augen stellen. Geschichte kann nur zulänglich erfasst werden aus der Position des von der Geschichte Betroffenen und in Mitleidenschaft von der Geschichte Gezogenen. Und später, in einer späteren Untersuchung zum Problem der Entmythologisierung, hat Rudolf Bultmann sogar gesehen, dass er hier etwas in die Theologie eingebracht hat, was eigentlich im Raum der Physik, genauer genommen der Atom- und Teilchenphysik, entdeckt worden ist. Aber diese Absage an die Bilder war natürlich viel älter. Und hier begegne ich mich zum zweiten oder wenn nicht gar schon zum dritten Mal mit meinem Vorredner, der ja Nietzsche als einen der wegweisenden Denker des 19. Jahrhunderts herausgestellt hat. Nietzsche sah diese gegenwärtige Welt in einem herbstlichen Zustand. Und im Herbst gibt es Stürme und der Zeitgeist weht, wie er sich einmal ausdrückt, die Bilder und Ideale wie überreiche Früchte von den Bäumen des Geistes herab. Und sofern sie nicht von selber fallen, hilft er nach. Und er bezeichnet ja sein Philosophieren als ein Philosophieren mit dem Hammer. Aber das ist nicht so martialisch gemeint, wie es klingt, denn der Hammer, den benutze er, so sagt er, wie eine Stimmgabel, um die traditionellen Ideale abzuklopfen auf ihren möglicherweise hohlen Ton und sie dadurch ihrer Überholtheit und ihrer Gegenstandslosigkeit zu überführen. Ihm folgte auf dem Fuß im Vorgefühl der Studentenrevolte von 1968 der Heidelberger Pädagoge und Philosoph Georg Picht. Und er schrieb eine kleine Schrift unterwegs zu neuen Leitbildern. Und unter dem Eindruck der nietzscheschen Bild- und Idealkritik meint er, diese Frage sei obsolet. Man könne nicht mehr von neuen Leitbildern reden, schon gar nicht mehr von alten, sondern unterwegs sein, das sei alles. Wir sollen fragen und unterwegs sein, mehr nicht. Aber das, und das ist nun das Erstaunliche bei dieser ersten Seite der Aktualitätsbestimmung, das wurde auch nun von religiöser Seite unterbaut. Und hier spreche ich von Gertrud von Lefort. Sie hat viel aktueller, und das ist der Gegenstand des vorhin erwähnten Taschenbuchs, gedichtet, als es beim ersten Lesen den Anschein hat. Ihre Dichtungen sind weitgehend Zeitkritik. Und in ihrer Novelle, die ich mit Bedacht an die Spitze dieses Taschenbuchs Gertrud von Lefort erzählt, in der Hinzelbücherei gestellt habe, bezieht sich genau auf den Bildersturm des Dritten Reiches, also auf jene skandalöse Bücherverbrennung und jene Ausstellung von der entarteten Kunst, die auch die Musik noch einbegriffen hat. Und sie gab dem in dieser Erzählung aus dem Bereich der spätmittelalterlichen Mystik eine christologische Sinndeutung. Diese Sinndeutung entspricht übrigens einem Geschichtsverständnis, das ich bisher überhaupt nur bei Gertrud von Lefort gefunden habe, das aber sicher zurückgeht auf den Einfluss eines großen Ordensbruders unseres Vorredners, Herrn Corrett. Es ist Erich Pschyvara. Dieser große Jesuitentheologe hat wahrscheinlich Gertrud von Lefort dazu geführt, die Geschichte mit völlig neuen Augen zu sehen, nämlich als eine fortgesetzte Christusgeschichte. In der Geschichte wiederholen sich in den Epochen die einzelnen Lebensstadien Jesu, sodass es Epochen gibt, die gleichsam im Zeichen der Menschwerdung stehen, andere, die im Zeichen der Aktivitäten Jesu stehen, seiner Predigtätigkeit, seiner Wundertätigkeit, aber auch andere, die im Zeichen seiner Passion stehen. Und unsere Zeit ist die Zeit sowohl seiner Todesangst wie auch seiner Todesnot auf Gethsemane und in Golgotha. Und das wird ja gefeiert von der Kirche durch die Entblößung der Altäre am Karfreitag. Und das ist ein Zeichen, dass es auch im Raum der innersten Christenheit, im liturgischen Raum, so etwas wie eine Entbildung gibt, wie einen Bildverzicht, wie eine Abtuung der Bilder, wie einmal ein aggressives Manifest von Karlstadt aus der Reformationszeit es formalisiert hat. Und deswegen ist die Zeit, in der wir leben, wie es da heißt, die Zeit der stürzenden und fallenden Bilder. Und davon macht noch nicht einmal das der Seele eingeprägte Gottesbild eine Ausnahme. Die Titelgestalt, die Jungfrau Mechthild von Barbie, die Abberufung der Jungfrau von Barbie muss gestehen, süße Mutter, so sagt sie zu ihrer Äbtissin, ich habe kein Gottesbild mehr. Und damit berührt sich Gertrud von Lefort merkwürdig mit dem letzten Werk des unvergessenen großen Dichters Reinhold Schneider, den wir umso weniger vergessen dürfen in unserem Zusammenhang, als Reinhold Schneider ja dieses letzte Werk Wien gewidmet hat, Winter in Wien. Und dort muss er gestehen, dass er im Blick auf die Chaotik in der Natur und die Chaotik im Geschichtsverlauf das Antlitz des Vaters nicht mehr wahrzunehmen vermag. Zwei fast gleichsinnige Aussagen. Aber eine bibeltheologische kam hinzu. Und die stammt noch einmal von Heidelberg, nämlich von dem unvergessenen evangelischen Alttestamentler Gerhard von Rath. Gerhard von Rath, dem wir mit die feinsinnigsten Interpretationen des Alten Testamentes zu verdanken haben, meinte, dass Gottebenbildlichkeit im Grunde etwas ganz anderes bedeutet, als was man gemeinhin in der christlichen Tradition daraus gemacht habe. Ich mache dich zu meinem Bild, das sei eine Ermächtigungs- und Intronisationsaussage. So spricht der Großkönig zum Satrapen, wenn er ihn über eine Provinz einsetzt. Bild des Königs zu sein, ist also nichts anderes als eine Metapher für die vom König abgeleitete Autorisierung. Und das heißt jetzt übertragen auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen, wenn die Bibel versichert, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen sei, dann wird von ihm nicht eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Mensch und Gott ausgesagt, sondern eine Ermächtigung, eine Autorisierung. Er soll wie der Satrap im altbabylonischen und altassyrischen Reich in dem ihm zu bestimmten Herrschaftsraum, und das ist der ihm zu erschaffene Garten Eden, die Sache Gottes vertreten. Im Sinne Gottes, und daraus ergeben sich ja eine Menge von Konsequenzen, meine Damen und Herren, die wir gerade heute neu zu bedenken hätten, wenn wir der drohenden Umweltzerstörung wehren wollen. Denn es war, wenn ich das mir hineinzuflechten erlauben darf, ein groteskes Missverständnis der Bibel, dass der Mensch sich nur als der Tyrann der Natur und der Herrscher der Natur verstanden hat. Macht euch die Erde untertan, ist nur die eine Seite des göttlichen Auftrags. Die andere Seite, die von uns tragisch vergessen worden ist, die lautet, dass der Garten ihm zu erschaffen sei, damit er ihn beschütze und bebaue. Und dieser Beschützungs- und Bebauungsauftrag ist leider völlig in Vergessenheit geraten. Aber das führt uns etwas weg von meiner Überlegung und zurück nun zur Frage nach der Aktualität unseres Themas. Ich sagte, es sei aktuell aus zwei ganz unterschiedlichen Rücksichten. Die eine Rücksicht habe ich euch auszuführen gesucht, auf die andere komme ich zu sprechen. Denn wir stehen nach meiner Überzeugung nicht nur in der Stunde der Fallenden, der abgeräumten Bilder, sondern auch in der Stunde der wiederentdeckten Bilder. Der große Philosoph und Sozialdenker Max Weber hat unsere Zeit als die Zeit der Entzauberung bezeichnet. Aber er wusste, dass die Aufklärung mit ihren Entzauberungsstrategien niemals alles zu bewerkstelligen vermag, sondern dass diese Tendenz früher oder später in ihren Gegensinn umschlagen werde. Und so sagt er dann an einer besonders bemerkenswerten Stelle, die alten vielen Götter steigen entzaubert und in verwandelter Gestalt aus ihren Gräbern heraus und streben nach Macht über unser Leben. Und ich würde sagen, das gilt sogar nur partiell. Manche dieser totgesagten Götter steigen sogar in Reinkultur aus ihren Gräbern heraus. Und das ist in allererster Linie der Mythos. Und das heißt zum Ersten, wir leben nicht nur in der Zeit der fallenden Bilder, der Entbildung, sondern auch des wiederkehrenden Mythos. Denken Sie nur an die ungeheure Zustimmung, die das Werk Richard Wagners mit diesen modernisierten Mythen in unseren Tagen findet. Aber auch die ganze Beschäftigung, die großen Denker wie Hans Blumenberg, Kurt Hübner, veranlasst hat, sich mit der Thematik des Mythos neu auseinanderzusetzen. Aber auch Thomas Mann wäre in diesem Zusammenhang selbstverständlich zu nennen. Es ist nicht nur die Zeit der wiederkehrenden Mythen, sondern auch die Zeit der Hochkonjunktur der Utopien. Zwar hat unlängst Joachim Fest, der sogar jetzt neuerdings als kommender Bundespräsident bei uns gehandelt wird, eine kleine Schrift veröffentlicht mit dem Titel Der zerstörte Traum. Und er hat darin zum Ausdruck gebracht, dass es eigentlich der größte Segen unserer Zeit sei, dass die marxistisch-leninistische Utopie, wie auch vorhin von meinem Vorredner eindrucksvoll bewiesen worden ist, endlich zerstört und aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt ist. Und deswegen sei jetzt heute gleichsam eine neue Stunde der Aufklärung, eine Stunde der totalen Ernüchterung angebrochen. Der Mensch müsse sich endlich das törichte Träumen abgewöhnen und müsse Hand an das Machbare legen. Das allein verdiene heute noch praktiziert zu werden. Ich habe ihm schon wiederholt heftig widersprochen, denn wer dem Menschen das Träumen abgewöhnt, der gewöhnt ihm die Wurzel der Sehnsucht ab. Und wer ihm lehrt, nicht mehr sich zu sehnen, auch nicht in dem am Schluss von Herrn Corret so großartig beschworenen Pascal-Wort, sich über sich hinaus zu sehnen, sich selbst unendlich auf Gott hin zu übersteigen, der gewöhnt ihm die Fähigkeit zur Hoffnung ab. Und wer das tut, der degradiert den Menschen zu einer Karikatur, zu einem Zerrbild seiner selbst. Aber ich brauche Joachim Fest nicht zu kritisieren. Ein anderer hat das viel wirkungsvoller getan. Und lassen Sie mich auch das mit einer kleinen Seitenbemerkung fast boshaft sagen. Es ist Eugen Drewermann. Denn wenn ich mich frage, welchem Umstand verdankt Drewermann, abzüglich seiner grandiosen Sprachgewalt, seinen ungeheuren Erfolg, der sich jetzt also in Frankreich in einer Weise fortgesetzt hat, von der wir uns fast keinen Begriff machen können. Stundenlang hat er in der Sorbonne die Hörer an sich gefesselt und die Auflagen seiner französisch erschienenen Bücher steigen in astronomische Höhen. Wenn wir uns fragen, wem verdankt er seinen Erfolg letztlich, dann heißt meine Antwort, weil er an die Stelle der desavouierten und untergegangenen roten Utopie die grüne gesetzt hat. Aber das ist eine Sache, die ich Ihnen erst noch beweisen müsste. Und diesen Beweis muss ich Ihnen leider schuldig bleiben. Ich bringe nächstens ein Buch zusammen mit Eugen Drewermann in der Spektrum-Reihe des Herder Verlags heraus unter dem Titel Welches Credo? Dort können Sie ihn selbst als Sprecher einer grünen Utopie kennenlernen. Aber zurück zu unserer Frage nach der Aktualität unseres Themas. Ich sagte, wir leben auch in einer Stunde der sich neu gestaltenden Utopien. Und damit spreche ich zum Zweiten nach der Kritik an Fest und nach der Bemerkung über den Mythos die Technik an. Und im Zusammenhang damit einen noch nicht erwähnten Denker, der sich sehr wohl auch mit dem technischen Problem unserer Zeit auseinandergesetzt hat. Es ist erstaunlicherweise Sigmund Freud. Denn der späte Sigmund Freud hat in seinem Essay von 1930 das Unbehagen in der Kultur einen nach meinem Verständnis grandiosen Gedanken entwickelt. Er sagte, die moderne Hochtechnik, die koppelt sich plötzlich ab von der ursprünglichen Zwecksetzung der Technik. Technik ist eigentlich ein Instrument zur Daseinserleichterung, ein Instrument im Dienst des sich mühenden und arbeitenden Menschen. Aber die moderne Hochtechnik tut nicht mehr das, was wir brauchen im Interesse der Daseinserleichterung oder Daseinssicherung, sondern sie hat sich gleichsam von der Seite des Arbeitenden, des sich mühenden und des leidenden Menschen abgekoppelt und auf die Seite des Träumenden geschlagen. Denn sie tut das, was wir nicht brauchen, aber was seit Jahrtausenden von den Menschen erträumt wird. In den Atomreaktoren, auch darauf hat Herr Corret dankenswerterweise Bezug genommen, da hat sich eigentlich verwirklicht der alte Mythos vom himmlischen Feuer des Prometheus. Wir imitieren die inneren Verbrennungsprozesse der Gestirne, wenn wir die Atomkraft entbinden. In der Mondlandung, die von der Studentenrevolte 1968-69 völlig in den Schatten gespielt worden ist, hat sich ebenfalls ein uralter Menschheitstraum erfüllt, der Traum von der Sternenreise. Und ich habe meinen Hörern in München schon oft gesagt, wie steht es eigentlich mit dem, was man heute als die Spitzenleistung der modernen Medizin empfindet, mit der Transplantationstechnik, mit der Herztransplantation und mit der Suche nach einem Kunstherzen, hat sich nicht auch da das wunderschöne alte Schwarzwaldmärchen von Wilhelm Hauff realisiert, das kalte Herz, was gestern noch Märchensujet war. Das ist heute zur Realität in vielen Herzstationen geworden. Wir leben unter dem Strich gesprochen in der Zeit der sich regenerierenden Utopien und dazu gehören leider nun auch sehr betrübliche Zeiterscheinungen. Wir leben auch in der Zeit der aufwuchernden und auswuchernden Feindbilder. Ich spreche damit von den fürchterlichen ausländerfeindlichen Exzessen in unserem deutschen Gebiet an. Und ich kann nur sagen, dass es sich hier um Bilder handelt, wie sie verhängnisvoller eigentlich im menschlichen Bewusstsein gar nicht mehr auftreten können. Denn Feindbilder haben die Eigenschaft, auslösend zu wirken auf das Aggressionspotenzial, insbesondere des geängsteten Menschen. Ich werde keine Gelegenheit oder kaum Gelegenheit haben, im weiteren Verlauf meiner Ausführungen auf die innerste Not des heutigen, besonders auch des europäischen Menschen hinzuweisen. Es ist zweifellos seine Angst, die von Karl Jaspers als den unheimlichen Begleiter des modernen Menschen einmal bezeichnet worden ist. Wer sich aber fürchtet, wer geängstet ist, der wird auch allzu leicht aggressiv. Feindbilder lösen dieses Aggressionspotenzial im geängsteten Menschen aus. Sie steigern die Aktionsbereitschaft und wirken selektiv bei der Suche nach möglichen Opfern. Diese Gehässigkeiten sind merkwürdigerweise keine eigentlich subjektiven, sondern es sind generische Ausbrüche. Und deswegen richten sie sich auch stellvertretend auf ganze Gruppen, auf die Roma, auf die Türken, auf die Juden. Und darin liegt nicht zuletzt eines der schwersten Verhängnisse unserer Zeit. Aber wie so vieles hat auch das eine lichte Gegenseite. Und diese Gegenseite besteht darin, dass heute insbesondere junge Menschen mit einer Intensität, wie wir es eigentlich noch nie erlebt haben, aber auch darauf hat Herr Koret bereits Bezug genommen, nach dem Sinn des Lebens fragen und nach dem Sinn des Lebens suchen. Und hier kommt nun auch ein Bild ins Spiel, denn von Friedrich Rückert stammt jenes wunderschöne Wort, dass vor jedem ein Bild dessen steht, des, was er werden soll, solange er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Und hier kehren die von Nietzsche niedergekämmten Ideale gleichsam durch die Hintertüre zu uns zurück. Und damit hängt selbstverständlich auch etwas zusammen, was mit dieser Sinnsuche ursächlich verbunden ist. Denn wer nach dem Sinn des Lebens sucht, sucht instinktiv nach Menschen, nach Persönlichkeiten, denen diese Sinnsuche in irgendeiner Weise schon gelungen ist. Und das ist die Suche nach Vorbildern. Die Vorbilder, von denen Georg Picht, der Heidelberger Pädagoge, gemeint hat, sie gehörten endgültig der Vergangenheit an, die haben zweifellos eine neue Konjunktur. Wir brauchen Vorbilder, um jungen Menschen insbesondere den Weg zu ihrer Sinnfindung ebnen und bahnen zu helfen. Aber wie stellte sich, das ist jetzt meine Frage, in der Tradition das Bild von Welt und Mensch dar? Denn darauf muss ich kurz Bezug nehmen, um dann auf das christliche Bild von Welt und Mensch eingehen zu können. Das Erstaunliche, meine Damen und Herren, besteht darauf, dass es jetzt auf diese Frage nicht zwei verschiedene Antworten gibt, sondern nur eine zusammenfassende. Es gibt nicht ein Bild von der Welt und ein Bild vom Menschen, sondern es gibt nur eine Zusammenfassung von beidem. Das ist übrigens gestern Nachmittag schon angesprochen worden, als von der Mikrokosmos-Idee die Rede war. Was es mit dieser Idee auf sich hat, das ist vor allen Dingen durch jenen großen Denker am Ende der Neuzeit deutlich gemacht worden, auf den man sich heute immer mehr zurückbezogen sieht. Es ist Nikolaus von Kues. In seiner Schrift De Conjecturi sagt er einmal, der Mensch ist Gott, aber natürlich nicht der absolute Gott, weil er ja nur ein Mensch ist. Er ist Humanus Deus, der menschliche Gott. Und der Mensch ist eine Welt, aber natürlich nicht das konkrete Universum, weil er ja nur ein Mensch ist. Er ist die Welt im Kleinen, ein individueller Abriss der Welt. Er ist der Mikrokosmos. Selbstverständlich ist diese Idee viel, viel früher geboren worden. Sie geht eigentlich zurück auf die Antike. Die Antike, die das Göttliche noch mit der Welt in einer unzertrennbaren Verbundenheit gesehen und bedacht hat. Und das führte den antiken Menschen dazu, dass er die Betrachtung der Welt, die Theoria des Kosmos, als das Höchste empfunden hat, was ihm überhaupt möglich ist. Und bei der Betrachtung dieses wunderbaren, ruhmreichen Baues, dieses einzigen, vielfältig gestalteten, das von den Sehenden erblickt, verehrt, gelobt und geliebt sein will, wie es einmal in einem spätantiken Text heißt, bei der Betrachtung dieses Wundergebildes des Kosmos, erkannte der Mensch plötzlich, wie in einem Spiegel, sich selbst. Er sah sich in dieser Welt ausgedrückt und lernte sich als die Kurzform, als die Abbreviatur dieser Welt begreifen und sehen, sich selbst als Mikrokosmos. Und diese Idee war offensichtlich von einer derartigen Faszinationskraft, dass sie sich noch lange durchgehalten hat, als ihr bereits durch das Christentum der Todesstoß versetzt war. Und das geschah, als das Christentum sich mit der Welt auseinandersetzte. Ich halte es für bedenkenswert, dass wir in diesem Zusammenhang uns einmal die Frage nach dem Weltbild Jesu stellen. Ich kann und will darauf nicht eingehen. Ich möchte aber meine These auf den Satz zusammenziehen, dass Jesus der Welt viel kritischer gegenübersteht, als das in unseren traditionellen Theologien dargestellt wird. Das ist eine ihrem Ende entgegenfiebernde, von Blitzen durchzuckte Welt. Eine Welt, in der zwar die Anemonen von der Hand des Vaters wunderbar begleitet sind, schöner als Salomon in seiner Königspracht, aber in der auch die Spatzen vom Dach fallen, ohne dass man sagen könnte, warum, wenn auch nicht ohne Zulassung des himmlischen Vaters, der offensichtlich auch den Untergang seiner Geschöpfe mit in Kauf nimmt. Das war in der alttestamentlichen Weltvision so nie gesehen worden. Und deswegen verwundert es uns nicht, dass uns fast gleichsinnig an zwei Stellen des Neuen Testaments eine Absage an die Welt erteilt wird. Liebt die Welt doch nicht und das, was in ihr ist, mahnt der große erste Johannesbrief. Denn alles, was in der Welt ist, ist Augenlust, Fleischeslust, Hoffart des Lebens. Aber die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und fast gleichsinnig urteilt Paulus im ersten Korintherbrief, wenn er seinen Adressaten sagt, sie sollen sich freuen, als freuten sie sich nicht, weinen, als weinten sie nicht, sich die Welt zunutze machen, als nutzten sie sich nicht. Und das mit der Begründung, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und das heißt natürlich, dass die Welt nichts Rundes, nichts Geschlossenes, nichts Verehrungswürdiges mehr ist, sondern, wie ich einmal eines meiner Bücher betitelt habe, ein Dasein auf Abruf. Dennoch war diese Welt eine Welt, die aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen ist und deswegen auch ein Spiegel, in dem der Mensch sich wiedererkennen konnte. Gleichwohl war die Mikrokosmos-Idee von dieser Stunde der christlichen Welt Kritik an zum Untergang verurteilt. Sie hat sich aber noch bis weit in die Neuzeit hineingehalten. Noch bei Leibniz erkennen wir ihre Spuren. Ja, in gewisser Hinsicht noch in der Literatur unseres Jahrhunderts. Es gibt in diesem immer noch lesenswerten, großartigen letzten Werk von Franz Werfel, Der Stern der Ungeborenen, einmal ein Interview mit dem Repräsentanten der höchsten Weltintelligenz. Und da wird gefragt, welche Gestalt hat das Universum? Und die Antwort heißt, das Universum hat die Gestalt des Menschen. Das ist ein letzter Nachklang dieser alten Mikrokosmos-Idee. Aber sie war längstens vorher zum Untergang verurteilt. Und ich sehe eine der interessantesten, aber auch eine der bizarrsten Dokumentationen dieses Untergangs in einem Werk von Hieronymus Bosch. Es ist bekannt als der Garten der Lüste, aber das ist nur eine Verlegenheitstitulatur. Es gibt dort den Höllenflügel und dieser Höllenflügel wird dominiert von der Gestalt eines Giganten, der skeptisch zurückschaut. Ich kann den Eindruck nicht loswerden, dass es sich um ein Selbstporträt des Malers dabei handelt. Seine Füße, die baumstrunkartig gestaltet sind, stecken in festgefrorenen Kähnen. Wird von einem hohlen Baum gebildet. Das Ende dieses Rumpfes ist aufgerissen und im Inneren herrscht das Treiben einer Kneipe. Der Kopf ist gekrönt von einem prall gefüllten Dudelsack. Das Ganze ist ein Pandemonium, in dem sich alle möglichen Formen des Morbiden den einstellig eingeben, aber gleichzeitig ist es natürlich immer noch eine grandiose Darstellung des Mikrokosmos, denn alle Seinsbereiche, angefangen vom Anorganischen bis zum Organischen und bis hin zum Menschen, sind in dieser Konfiguration einbegriffen. Und etwas Ähnliches entdecke ich in Franz Kafkas Erzählung, Die Verwandlung. Dort wacht der unselige Gregor Samsa eines Morgens auf und sieht sich in ein schreckliches, riesenhaftes Insekt verwandelt. Und das Furchtbare besteht nun nicht so sehr in der Verwandlung, sondern dadurch, dass er die Kommunikationsmöglichkeit verloren hat. Er kann sich seiner Familie nicht mehr verständlich machen und wird deswegen am Schluss einfach weggeräumt wie ein lästiges Ungeziefer. Und deswegen ist dieser Gregor in seiner Verwandlung, wie mir scheint, eine noch viel intensivere Konfiguration des eigentlichen Elends des heutigen Menschen, seiner Angst. Denn die Angst entwöhnt uns der Möglichkeit der Kommunikation. Dem geängstigten Menschen verschlägt es die Sprache. Er verliert die Möglichkeit der Selbstmitteilung. Und er weiß nur noch, wie einsam er ist. Deswegen meine immer schon vertretene These, im Grunde gibt es zwei Übel unserer Welt. Sie heißen Angst und Einsamkeit. Aber beide hängen aufs Engste miteinander zusammen. Die Angst ist gleichsam die Seele der Einsamkeit. Die Einsamkeit, die soziale Erscheinungsform der Angst. Aber schauen wir jetzt hinein in das, was die Bibel sagt und in die Art und Weise, wie sie Welt und Mensch sieht. Man ist natürlich geneigt, auch von einem biblischen Weltbild zu sprechen. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Weltbild analysieren, zum Beispiel so, wie es uns im Schöpfungsbericht des Alten Testaments entgegentritt, dann erkennen Sie unschwer, das ist ja das altbabylonische und altägyptische Weltbild, das Weltbild, das gebildet wird vom Erdgott Keb, von der über ihm gewölbten Himmelsgöttin Nut und von dem zwischen beiden stehenden Luftgott Schu, der gleichsam den Atem und Lebensraum frei gestemmt, frei gewirkt hat. Das ist aber selbstverständlich nur eine Anleihe der Bibel, eine Anleihe an der antiken Weltsicht und nicht als eigentliches biblisches Weltbild zu verkaufen und zu vereinnahmen. Im Zentrum der Bibel steht eben nicht die Welt, sondern der Mensch. Und an dieser Stelle muss ich noch einmal auf etwas ansprechen, was bereits großartig von meinem Vorredner ausgestaltet worden ist. der Bibel, meine Damen und Herren, verdanken wir das Wissen um die unvertretbare und einzigartige Würde der menschlichen Person. Das ist ein Wissen, das heute weitgehend in Misskredit geraten ist. Und aus dieser Personenvergessenheit des heutigen Menschen leitet sich auch eine Unzahl von Fehlleistungen der Gegenwart her. Umso mehr müssen wir beginnen mit der Erkenntnis der Bibel, verdanken wir das Wissen um die Unvertretbarkeit und die einzigartige Würde und Freiheitsbestimmung der menschlichen Person. Und man sollte nie vergessen, das ist dann insbesondere auch das eigentliche geistige Geschenk Jesu an unsere Gegenwart. Und das gehört mit ins Innerste dessen hinein, was wir in unserem Zusammenhang zu bedenken haben. Aber selbstverständlich steht diese Lebensleistung Jesu auf den Schultern des Alten Testamentes. Und dort ein Satz, den ich Sie bitte, jetzt gleichsam mit in die weiteren Überlegungen hineinzunehmen, denn mit ihm gedenke ich dann auch meine Ausführungen zu schließen. Es ist ein Satz, von dem mir in Heidelberg einmal der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Alexander Rüstow gesagt hat, Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr er das ganze Denken der Neuzeit geprägt hat. Es ist der Satz und die Aussage des 8. Psalms. Blick nicht auf deine Himmel, das Werk deiner Hände, welche du vergänglich geschaffen. Was ist dann der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ein Menschenkind, das dir an ihm liegt. Und doch hast du ihn nur um ein Geringes unter die Gottheit gestellt, mit Ehre ihn gekrönt und mit Herrlichkeit. Das ist die alttestamentliche Kabod, Yahweh, der Glanz, der immer dann sichtbar wird, wenn Gott aus dem Dunkel seiner Verborgenheit hervortritt und sich offenbart, mit Ehre ihn gekrönt und mit Herrlichkeit. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, die Schafe und Rinder, alle dazu, das Getier in Wald und Feld, die Vögel des Himmels, die Fische der See und was auf den Straßen der Meere zieht. Und dann kann der Psalmist nicht mehr an sich halten. Herr, unser Herr, wie wunderbar ist doch auf der ganzen Erde dein Name. Es ist kein eigentliches Bild vom Menschen, aber eine großartig dichterische Bestätigung dessen, was ich Ihnen vorhin im Anschluss an Gerhard von Rath als den eigentlichen Sinn der menschlichen Gottebenbildlichkeit zu verdeutlichen suchte. Der Mensch ist Herrscher, stellvertretender Herrscher im Machtgebiet der Erde des ihm zu erschaffenen Gartens. Allerdings hat dann das hellenistische Denken im Christentum Einzug gehalten. Und das brachte es mit sich, dass diese Gottebenbildlichkeit eben dann doch im Sinne des alten Analogiegedankens, also der Ähnlichkeitsbeziehung, interpretiert worden ist. Und so gilt es dann nicht nur für den großen Denker zwischen den beiden Testamenten, Philon von Alexandrien, sondern auch vom Apostel Paulus. Allerdings mit interessanten Differenzen. Bei Paulus ist eigentlich Bild Gottes Jesus Christus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. So heißt es nicht nur im Kolosserbrief aus der Feder eines Schülers des Apostels Paulus, so heißt es auch im 2. Korintherbrief, also in einem Originalbrief des Apostels. Und dann der Mensch, nur ein abkünftiges Bild dieses urbildlich in Jesus selbst verwirklichten Gottesbildes. Aber dann kommt es bei Paulus noch schlimmer. Denn Abbild Gottes im Sinne dieser abkünftigen Bildlichkeit ist eigentlich nur der Mann und die Frau nur um des Mannes willen. Und das ist natürlich dazu angetan, alle Feministinnen auf die höchste Palme zu treiben. Und so müsste man denn jetzt sich stark machen für Paulus und beweisen, dass es so schlimm nicht gemeint ist. Aber das werde ich selbstverständlich nicht tun, meine Damen und Herren, sondern ich möchte eine theoretische Folgerung ziehen. Und die besteht in der Einsicht in die Variabilität der Gottebenbildlichkeit in der Sicht des Apostels Paulus. Dieses Gottesbild, das unserer Seele eingeprägt ist, wie ich jetzt einmal traditionell formuliere, das ist nichts, worüber wir wie über einen festen Bestand verfügen könnten. Es kann vom Menschen dezimiert, vom Menschen preisgegeben, vom Menschen fast
sogar aus seiner eigenen Seele getilgt werden. Etwas Ähnliches sagt Paulus schon zu Beginn des Römerbriefs. Ich kann mich darauf nicht näher einlassen. Blick auf den Tanz um das goldene Kalb, behauptet er von den Heiden. Sie hätten eigentlich das ihnen eingestiftete Gottesbild ausgetauscht gegen das Bild von vierfüßigen, von kriechenden und fliegenden Tieren. Sie hätten also das Gottesbild in sich beschädigt und preisgegeben. Aber das hat natürlich bei Paulus dann vor allen Dingen eine positive Kehrseite. Dieser Mensch, der von seiner Gottebenbildlichkeit und damit, wie ich präludierend jetzt schon sage, von sich selber abfallen kann, dieser Mensch ist eben auch dazu berufen, über sich hinauszusteigen. Das, was Pascal im Sinne des Schlusswortes meines Vorredners thematisiert hat, dass er sich selbst um ein Unendliches überschreitet, das ist selbstverständlich uralte christliche Überzeugung. Und sie ist bei Paulus vielleicht noch schöner zum Ausdruck gebracht, als es Pascal in seiner eher theoretisierenden Sprache hat sagen können. Paulus macht uns klar, dass wir über das, was die Bibel von der Gottebenbildlichkeit sagt, hinaus dazu bestimmt sind, in ein genealogisches Verhältnis zu Gott zu treten. Und das heißt dann auf Deutsch, dass wir berufen sind, die Höhe der Gotteskindschaft zu erreichen. Das ist, wie mir scheint, die Krone dessen, was in der Bibel vom Menschen gesagt wird. Und ich komme darauf noch einmal zurück. Aber ich möchte Ihnen jetzt zunächst noch ganz kurz deutlich machen, warum die Bibel eine so kritische Einstellung zur Bildidee hat, woher das letztlich rührt. Und meine Antwort heißt: Es rührt her vom Geschichtsdenken der Bibel. Denn der Gott der Bibel ist zwar auf der einen Seite der welttranszendente Gott, der der Welt aus unendlicher Differenz als ihr Schöpfer und einstiger Richter gegenübersteht. Aber er ist gleichzeitig der Gott, der in die Weltgeschichte eingegriffen hat und der dadurch, dass er sich geschichtsimmanent deutlich macht, geschichtsimmanent bekundet und schließlich im Christentum selbst in die Geschichte eintritt und ein Menschenschicksal auf sich nimmt, eine, ich wage das zu sagen, Geschichte mit der Welt auf sich nimmt. Und das gibt nun der ganzen Welt eine völlig neue Perspektive, sogar der Schöpfung. Und ich appelliere in diesem Zusammenhang an die Ihnen allen bekannte Sintflutgeschichte, die ja wahrscheinlich ganz falsch in der Regel interpretiert wird. Sie ist im Grunde eine andere Schöpfungsgeschichte. Mit der Sintflutgeschichte beginnt die Welt noch einmal aufs Neue. Die Bibel erzählt die Schöpfung der Welt mindestens 5- und 6-fach in immer neuen Bildern und im Buche Genesis zumindest 3-fach. Und dort erscheint über der geretteten, aus dem Untergang geretteten Welt, der Bogen des Friedens. Und er wird ausdrücklich bezeichnet als Zeichen des Bundes, den dieser Gott der Offenbarung mit der Menschheit eingeht. Und das heißt, die ganze Schöpfung steht unter der Kategorie des Bundes. Und die Welt ist jetzt in dieser Sicht gar nichts anderes als das erste und grundlegende Bundeszeichen. Und damit wird jetzt langsam deutlich, dass auch die Denkform von dieser Perspektive, von dieser geschichtsorientierten Perspektive der Bibel betroffen ist. Das vorstellende Denken, das arbeitet mit Begriffen und Bildern, so haben wir es uns klarzumachen gesucht. Aber in der heilsgeschichtlichen Perspektive der Bibel wird dieses vorstellende Denken gleichsam überholt von einem ganz neuen Denkimpuls, einer ganz neuen Denkform und Denkperspektive. Und das rührt bis in die Wurzeln der jeweiligen Erkenntnisform. Ich kann es nur ganz kurz andeuten, aber jeder, der in der Philosophiegeschichte einigermaßen bewandert ist, weiß, dass das philosophische Denken mit dem Staunen beginnt. Einer der größten Denker dieses Jahrhunderts, Franz Rosenzweig, hat gemeint,
In diesem Staunen ist auch ein kritisches Element eingepackt, die Starrheit des Staunens. In diesem Staunen des philosophischen Beobachters der Welt ist bereits vorprogrammiert, dass er sich die Welt als etwas Gegenständliches vorstellt und dass er in seiner Erstarrung diese Gegenständlichkeit der Welt irgendwie spiegelt. Ich will dabei nicht beharren, meine Damen und Herren, aber ich möchte die Wurzel des biblischen Denkens ansprechen. Und hier greife ich erstaunlicherweise auf Heidegger zurück. Heidegger hat auf den etymologischen Zusammenhang von Denken und Danken hingewiesen. Er hat gemeint, es gibt ein nach- oder vormetaphysisches Denken, das beginnt nicht mit dem Staunen, sondern mit dem Danken dafür, dass es etwas gibt und mit dem dankbaren Entgegennehmen der Gewährungen, ja, bei Heidegger der Seinsgeschichte, bei uns der Gewährungen der göttlichen Weisheit und Liebe. Und damit habe ich jetzt auch schon angedeutet, dass dieser biblische Denkansatz in einem anderen Horizont steht. Es ist der Horizont nicht der Wahrheit, der feststellbaren, erkundbaren und erforschbaren Wahrheit, sondern der Weisheit. Weisheit aber ist die gewährte, die zugeeignete, die uns geschenkte Wahrheit und dazu überredet die Bibel. Ich möchte gerne mit Ihrer Zustimmung noch ein wenig auf das damit aufgerissene Menschenbild zu sprechen kommen. Denn wenn Hans-Urs von Balthasar einmal gemeint hat, der Wetterwinkel der heutigen Theologie sei die Eschatologie, möchte ich behaupten, der Wetterwinkel ist die Anthropologie. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade auch die Kirche an dem konkret existierenden Menschen vorbeiredet und mit einem Menschen rechnet, den es möglicherweise in der von Herrn Koret beschworenen Renaissance und in der Zeit der aufbrechenden Neuzeit gegeben hat, einem Menschen des überschäumenden Lebensgefühls, der überschäumenden Lebenslust und der zu bändigenden Triebe. Aber der heutige Mensch ist von ganz anderer Art. Er ist derjenige, der in sich das entdeckt hat, was der von Herrn Koret so deutlich herausgestellte Søren Kierkegaard entdeckte, als er wie keiner je zuvor einen Blick in den Abgrundmensch geworfen hat. Und er entdeckt dort, dass der Mensch das Geschöpf ist, das von sich selbst abfallen kann und das dann in ein inneres Zerwürfnis gerät und schließlich in eine innere Verzweiflung. Mein Dasein, so heißt es an einer großartigsten Stelle im Werke Kierkegaards, ist zum Äußersten gebracht. Es ist ohne Salz und Sinn. Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welchem Land man ist. Ich stecke den Finger ins Dasein. Es riecht nach nichts. Wo bin ich? Wie bin ich da hereingekommen? Wer hat mich hereingestellt, ohne mich zu fragen? Wer bin ich? Das ist die neue Frage, die nun nach dem Menschen gestellt werden muss. Es ist nicht mehr die klassische Frage, die nach Kant alle möglichen geistigen Fragen in sich zusammenfasst. Sowohl die Frage, was kann ich wissen, wie auch die Frage, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Die Frage, was ist der Mensch? Nein, nicht mehr die, sondern die von uns sträflich unterschlagene und zu wenig berücksichtigte Frage, die dem Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies nachgerufen wird. Wo bist du? Die Frage nach seiner primordialen Geborgenheit, die Frage nach seiner Beheimatung und damit die Frage nach dem Sinn des Lebens. Denn auf die Frage nach dem Lebenssinn, lassen Sie mich an dieser Stelle das ganz kurz erläutern, antwortet nicht irgendeine Formel, wie die von Karl Friedrich von Weizsäcker einmal gesuchte Weltformel, sondern antwortet der Ort, wo wir unseren Frieden mit uns, mit unserem Gott, mit unserer Welt, mit unserem Dasein gemacht haben, antwortet
das Gefühl und Bewusstsein der definitiven Geborgenheit. Darauf kommt alles an. Und deswegen jetzt die Frage, wie antwortet die Bibel auf unser Thema nach dem Bild von Welt und Mensch? Ich denke, wir können nirgendwo deutlicher Antwort bekommen, als einerseits im Alten Testament bei der messianischen Heils- und Friedensprophetie und andererseits beim Schluss des Neuen Testaments. Die messianische Heils- und Friedensprophetie spricht in fast surrealistischen Bildern, und da kommt nun das Bild eben doch zum Tragen, von dem Zusammenwohnen von Kalb und Löwe, Lamm und Wolf und von dem Kind, das am Schlupfloch der Natter wohnt. Und das wird dann im 85. Psalm auf den Begriff gebracht, wenn es heißt, Huld und Treue begegnen sich, Gerechtigkeit und Friede küssen sich, Treue entsprießt der Erde und Gerechtigkeit blickt vom Himmel herab. Aber das wird dann im Neuen Testament aufgenommen, wenn es ganz am Schluss der Apokalypse heißt, dass das neue Jerusalem, der Inbegriff der definitiv von Gott heraufgeführten Schöpfung, in zwei kaum zu vereinbarenden und doch aufs engste miteinander verbundenen Bildern vom Himmel herabsteigt. Auf der einen Seite ist es die endzeitliche Gottesstadt, auf der anderen Seite das himmlische Jerusalem, das geschmückt wie eine Braut vom Himmel herabsteigt. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Er, Gott selbst, wird in ihnen sein. Und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und keine Trauer und keine Klage. Denn das Frühere ist vergangen. Das ist das Bild von der Welt. Und Sie haben beachtet, das ist kein Bild, das wir von der Welt entwerfen würden, sondern ein Bild, das uns von oben her aus dem Fundus der göttlichen Weisheit zugeeignet, geschenkt und eröffnet wird. Und Ähnliches gilt vom Menschen. Seht, welche Liebe der Vater zu uns hat. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass ich durch diese Betonung es bewerkstelligen konnte, die Erinnerung an den 8. Psalm in Ihnen noch einmal aufzurufen. Und deswegen erlaube ich mir jetzt im Sinne einer Zusammenfassung dieses Johanneswortes mit dem 8. Psalm das zu umschreiben, was mir als das eigentlich christliche Bild vom Menschen vorschwebt. Und dann müsste man sagen, wie wunderbar ist doch diese Liebe des Vaters. Ihr genügte es nicht, uns wie die Tropfen am Eimer seiner Allmacht haften zu lassen. Er nahm uns vielmehr in seine Innerlichkeit, in das Geheimnis seiner ewigen Selbstverständigung und Selbstliebe hinein, um uns dort den Ort unserer definitiven Geborgenheit finden zu lassen an seinem Herzen. Denn er wollte uns nicht auf dem Stand der von ihm geschaffenen Kreaturen belassen. Wir sollten uns vielmehr neu erleben, neu erfahren lernen, getragen von seiner väterlichen Liebe und geborgen in ihr. So sollten wir das Urwort seines Sohnes uns zu eigen machen und uns in seine Anrede, Abba, Vater, einstimmen. Einstimmen in dieses Wort, mit dem Jesus die Mauer der Unnahbarkeit Gottes durchbrochen, den Abgrund der Gottesferne überbrückt und den Zugang zum Herzen Gottes erschlossen hat. Wie weit hat uns diese Liebe über alles hinausgetragen, was wir ersinnen und erhoffen konnten. Nun wollen wir versuchen, ihn nach dem Gebot seines Sohnes auch aus ganzer Kraft und aus vollem Herzen wiederzulieben. Und wir wollen den Anfang damit machen, dass wir den Geist der Furcht, den Geist der Schwere und Resignation in uns niederringen und aufschauen zu dem, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Ich denke, das ist es, was uns die Bibel, was uns die beste christliche Tradition zu der Frage zu sagen hat. Gibt es ein christliches Bild von Welt und Mensch?